wie Sie möchten an der Stelle. Ja, bevor wir den Abend dann irgendwann beschließen, wollte ich noch was über das moderne Team loswerden. Man sieht hier ganz kurz, ich habe so eine schöne Postkarte gefunden, habe sie schnell eingescannt. Ich fand die sehr frappierend. Also Horst arbeitet und dann haben wir eine ganze Menge an Managern, die ihn auch tatkräftig unterstützen. Ich fand es sehr prägnant und habe die Quelle auch drunter geschrieben. Also die Karte ist einfach genial, wenn man die sieht. Man sieht also eine ganze Menge an. Erkennt sich jemand? Ja, kommen wir zum nächsten Tool, Purposeful Teams. Auch hier ist das Key-Instrument wieder die Lechotlas in den unterschiedlichsten Ausprägungen an den Stellen. Hier geht es auch darum, ein Team in eine Richtung zu bringen, dass wirklich jeder auch in die gleiche Richtung rudert. Und nicht, wie es in dem Sprichwort aus Swahili heißt, ein Boot bewegt sich nicht vorwärts, wenn jeder auf seine andere Art rudert. Dann drehen sich die Boote meistens oder passiert gar nichts in irgendeiner Form. Und das ist eigentlich das Ziel von diesem. Das ist jetzt nicht aufgebaut wie das andere in Nine Conversations oder sowas. Das sind 2 Tage und dann hängt hinten dran nochmal ein halber Tag, um Nachhaltigkeit zu erzeugen. Es kann auch 2 halbe Tage hinten dran hängen, das hängt davon ab. Das ist einfach, um nochmal einen Learning-Prozess, was ist eigentlich passiert im Team, am Ende nochmal zu reflektieren, also auch immer Feedback-Schleifen einzubauen, um zu gucken, dass ich so ein Team auch wirklich etabliert habe. Das Entspannende aber an der ganzen Geschichte ist, da oben steht was von Sponsor-Activation. Sponsor-Activation heißt nichts anderes. Da muss jemand sein, der sagt, dieses Team existiert und die haben die Aufgabe, das und das zu tun. Der muss ein Mandat geben. Wenn der nicht in der Lage ist, ein Mandat zu geben, dann können sie das Team nämlich auflösen. Dann brauchen sie es nicht. Also ein Team muss einen Zweck haben. Deswegen auch der Name, Purposeful. Und wenn ein Team den Zweck erkennt und weiß, in welche Richtung es gehen oder daraus entwickelt, in welche Richtung es gehen muss, dann entsteht in diesem Team intrinsische Motivation. Das ist ein so spannender Prozess. Ich habe das erlebt in einem Team, da waren Konflikte. Und diese Konflikte, normale Teamentwicklung fängt man an, macht eine Mediation, spricht mit dem und dem und dann bringt man sie alle mal zusammen und so weiter. Haben wir negiert. Haben gesagt, okay, was ist das Mandat? Daraufhin haben die erstmal stundenlang diskutiert, was denn die Aufgabe, was das Mandat ist. Und als sie das verstanden haben, was der Zweck ist, warum sie als Team überhaupt existieren, verschwanden so nach und nach diese ganzen Konflikte. Ohne dass wir darüber geredet hatten an der Stelle. Das kam an einer anderen Stelle nochmal. Aber am Anfang, das war auf einmal, lösten sich solche Konflikte auf, interessanterweise. Weil die plötzlich eingesehen haben, ey, wir haben ja einen Zweck, wir sind ja hier da, um das und das zu erzeugen, um ein Produkt zu erzeugen oder was auch immer. So, und als sie diesen Prozess dann abgeschlossen haben, dann bilden die für sich Herausforderungen und gehen dann hin und bauen eine eigene Teamvision auf. Das ist spannend an, ne? Es gibt eine Unternehmensvision, aber das Team baut sich seine eigene Vision. Und die committen sich dann auch zu ihrer eigenen Vision. Und erst wenn das erreicht ist, dann fangen die an, darüber nachzudenken, ey, was haben wir denn jetzt alles gerade gelernt? Die reflektieren diesen ganzen Prozess nochmal, was da passiert ist. Und an der Stelle erst fangen die an, auch wirklich die alten Konflikte zu begraben. Dann merken die plötzlich, die brauchen wir ja gar nicht. Die stören uns ja nur. Und das Interessante ist, das brauche ich denen nicht zu sagen, das merken die selber. Das Schöne daran. Und wenn das passiert ist, dann sind die auf einmal, fangen die an, eigene Maßnahmenpläne zu gestalten, die legen Verantwortlichkeiten im Team fest und da sperrt sich auch keiner mehr gegen. Und da sagt nicht, der Müller muss aber, oder der Schreuder müsste mal. Nee. Dann sagen die auf einmal, ey, halt, ja, ich habe eine Verantwortung im Team, dem Team gegenüber und mir selbst gegenüber. Und dann verteilen die ihre Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Team. Und da braucht der Teamleiter der kann Teil des Prozesses sein, der muss aber gar nicht Teil des Prozesses sein. Es kann auch sein, dass er einfach nur der Sponsor ist. Der kann sich danach raushalten. Im Prinzip wird da der Rahmen gesetzt, über den wir am Anfang gesprochen haben bei Nine Conversations. Die Führungskraft setzt den Rahmen mit so einer Maßnahme oder kann mit so einer Maßnahme den Rahmen dem Team setzen und das Team füllt diesen Rahmen dann aus, diskutiert eigentlich letztendlich nur darüber, wie kann ich diesen Rahmen wirklich ausfüllen. Das ist das Schöne an Purposeful Teams. Herr Kepler.
Wird dem Team dieser Prozessablauf am Anfang vorgestellt?
Da wird denen mal, wir reden darüber und darüber und darüber, aber die haben eigentlich keine Vorstellung an der Stelle. Die merken das aber in dem Prozess, weil es ein Prozess ist, erleben die diesen Prozess und da kommen die Erkenntnisse. Auch hier arbeiten wir wieder auf diesen drei Ebenen, Herz, Kopf und Hand. Und das, ja, die merken dann, es ist nicht getrennt. Ich habe so eine Einsicht, aber die muss ich auch leben, die muss ich auch spüren können. Das muss auch verbunden sein irgendwo und erst dann kann ich in Action kommen. Also wir haben eine Mehrteilung hier in dem ganzen Prozess. Am Anfang kommen die erstmal in Connection, also in Verbindung miteinander. Danach werden die herausgefordert, sich eben erstmal mit den ganzen Umständen so auseinanderzusetzen. Und wenn die sich dann darauf geeinigt haben, ey, wir haben ja eine Aufgabe, wir haben ein Ziel, dann verbindet das und dann fühlen sich auch herausgefordert als Team. Und daraus bauen sie dann letztendlich erstmal ihre Vision aus. Also bis dahin beschäftigen sie sich sehr stark mit der Aufgabe und mit sich selber. Dann bauen sie die Vision auf, die zukunftsgerichtet ist. Jetzt ab hier geht es dann zukunftsgerichtet weiter. Sie committen sich, das Team committet sich in Richtung Zukunft gehend und reflektiert dann im Learning-Prozess nochmal, was ist eigentlich passiert, wo gibt es Stellen, wo wir nachbessern müssen, wo müssen wir nochmal rangehen, wo hakelt es noch, wo treten wieder alte Animositäten oder was auch immer auf. Das kommt in diesem Learning-Prozess rein. Der ist übrigens auch das, also die Connecting, Challenging, Visioning, das sind 2 Tage und Learning ist ein halber Tag und dann nochmal Sustaining ist auch nochmal ein halber Tag, weil Sustaining wirklich nachgelagert ist, um dann wirklich nochmal zu gucken, nach 3 Monaten, 4 Monaten, gucken wir nochmal rein, wo steht das Team, gibt es noch irgendwas oder können wir einfach ein Glas Sekt auch trinken? Gibt es nur noch was zu feiern? Ja,
was ist das? Was in das Team hineingegeben wird. Wird das auf jeden Fall akzeptiert oder nee. Gibt es auch Gegen?
Da gibt es auch Gegen. Ja, klar, ganz klar. Da gibt es also häufig auch Gegenwind, wo die sagen, geht doch alles gar nicht, das haben wir noch nie gemacht und was auch immer. Genau. Die üblichen Argumente kommen da. Und man leitet sie aber dann dazu, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, es tief zu durchdringen. Und erst wenn sie müssen es verstehen. Und das ist die Stelle, wo auch die Führungskraft erst stark gefragt ist. Es kann passieren, dass auch zurückdelegiert wird, weil sie sagen, das sind die Fakten, das kann auch schon mal rauskommen. Und dass die Führungskraft, zurückgeblendet wird oder zurückgespiegelt wird, was du da von uns erwartest, ist unter den und den Voraussetzungen, da passt der Rahmen nicht. Und dann sind die in einer anderen Diskussion. Aber auch dort sind die als Team plötzlich verbunden und nicht als Einzelpersonen. Und das ist das Entscheidende. Wir wollen ein Team, ein High-Performance-Team aufbauen. Also Leute, die wirklich mit Kraft nach vorne gehen und sich gegenseitig schützen wiederum. Das ist das Ziel dabei. Natürlich kann das passieren, es kommen Widerstände. Das ist aber auch normal, das brauchen die auch. Andere Frage an der Stelle. Der Lochotla ist wieder eine Methode, ja.
Also diese Fragebögen und Lochotla ist dann quasi die Moderationsart.
Ja, Lochotla ist eine Moderationsart dabei, ja. Also es ist... Man setzt auch andere Sachen an der Stelle an. Auch, aber
das ist eine ganzheitliche Geschichte, wo man einfach auch spielerisch zusammen wirklich auch den Prozess erfährt. Und auch nochmal auf diese Herausforderung. Das ist auch eine sehr emotionale Erfahrung, ja. Die jeder Einzelne da durchmacht.
Also das Herz spielt eine große Rolle, was ich eben schon sagte. Hier mit der Einsicht, mit dem Kopf sind wir sehr schnell dabei, aber die Verbindung zu unseren Emotionen, zu unserem Herz, die ist häufig nicht mehr so stark gegeben. Und die ist aber hier in dem Prozess ganz stark mit drin, um da wirklich eine Bindung zu schaffen sodass man dann auch letztendlich wirklich ins Tun kommt. Wenn ich nämlich nur den Kopf habe, komme ich nicht richtig ins Tun, dann mache ich es halbherzig. Wie der Name es sagt, halbherzig.
Ich finde immer das Schöne, wo eine Sache verstehen ist das eine, aber sie dann zu begreifen, ist das andere, es wirklich zu spüren.
Ja. Ja, auch das ist ein innovatives Programm, ist ein Katalysator für langfristige Teamentwicklung sogar. Verankert und reflektiert teameigene Visionen im Tagesgeschäft, produziert hochmotivierte Teammitglieder. Sinn und Zweck sind dort der Antreiber. Und Sinn und Zweck sind, ja, was die Psychologen sagen, was eigentlich die Wissenschaft allgemein sagt, sind die stärksten Antreiber, die wir eigentlich haben. Wenn ich den Sinn und Zweck verstanden habe, gibt es kein Argument mehr dagegen. Dann will ich. Ja, es ist immer eine ganz strenge Bindung an das Teammandat. Also es geht nicht darum, dann noch irgendwas anderes zu machen, nur Nebenkriegsschauplätze sondern der Zweck ist mit dem Mandat ganz stark verbunden. Wenn das Mandat da ist und klar ist und ich habe es verstanden, ja, dann gehe ich. Dann gehe ich dafür. Ja, Peer Learning, das heißt, die Gruppenmitglieder werden auch motiviert, sich gegenseitig zu stützen, zu unterstützen und die Veränderungsprozesse letztlich auch umzusetzen, die nötig sind, um das Ziel zu erreichen. Da braucht es auch interessanterweise an der Stelle keine Unterstützung mehr von außen, so Veränderungsprozesse anzustoßen oder in Gang zu setzen. Das machen die dann plötzlich selber. Wir alle kennen diese Veränderungskurve von Kübler-Ross oder nach Kübler-Ross, wo man immer anfängt, okay, die Veränderung kommt und schon fangen sie alle an, und dann kommt Ärger und nicht verstehen und dann unten der Zorn und dann vielleicht die Depression, sowieso alles Müll und dann entscheidet man sich irgendwann mal wieder, okay, jetzt gehen wir weiter, arrangieren wir uns halt damit, kannst du doch nicht ändern. Naja, aber dieser ganze Prozess, der verdichtet sich, weil es im Team stattfindet und nicht von außen aufgestülpt wurde. Also dieser ganze Prozess des Niedergangs, der ist ja wie im Zeitraffer zusammengeschoben. Und das ist eigentlich auch ein schönes Ding, dass man also wirklich Veränderungsprozesse in Umsetzung bringen kann mit diesen Teamprozessen. Der Benefit oder der Nutzen, den solche Programme für die Organisation haben, man etabliert effiziente Arbeitsformen, entwickelt Strategien und Umsetzungspläne für wichtige Projekte, Aufgaben. Also im Projektmanagement ist das ideal einzusetzen. Wir setzen dann, springen ein neues Team zusammen. Das soll ein Projekt in die Wege leiten, die Marktpenetration in den USA zu erreichen innerhalb des nächsten Halbjahres mit einem Produkt, das hier in Europa vielleicht schon bekannt ist. Und wenn Sie die dann mit diesem Mandat losschicken, entwickeln die ganz schnell effiziente Strategien und Umsetzungspläne. Ja, die Zusammenarbeit wird auch verbessert, intern, klar, das ist ja Team, aber auch da schönerweise nach außen. Also es bleibt nicht auf das Team beschränkt, es hat eine Wirkung nach außen, es geht in alle Richtungen. Das ist auch das Tolle, eben weil eben Sinn und Zweck Antreiber für die Leistung sind, dass für die Teammitglieder auch der eigentliche Nutzen ist. Es macht mir einfach Spaß zu arbeiten in so einem Team. Es macht mir einfach Spaß, wenn ich den Sinn und den Zweck erkannt habe. Und ich gehe mit Lust und Laune zur Arbeit und muss mich nicht quälen. Man fokussiert auf wirklich Wichtiges und nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Es werden Meilensteine erzielt, an denen ich mich auch selber messen kann. Bin ich eigentlich auf dem richtigen Wege? Man integriert die Aufgaben, aber auch die Beziehungen ganz klar und die Prozesse. Das ist nicht abgekoppelt. Es finden immer wieder konstruktive Gespräche im Team statt und keine fruchtlosen Debatten über, ob jetzt ein Bleistift angeschafft werden soll oder nicht oder was auch immer. Und es wird eben auch Commitment letztendlich erzeugt in einem Team, aber auch bei jedem Einzelnen zum Mandat, zu den Zielen, zu den Ergebnissen, wie auch immer. Ja, Le Hotla-Regeln, die kennen Sie schon. Ich gebe jetzt gleich nochmal, gucken, ob wir ein paar Sticks haben. Jetzt nochmal so eine Gruppe bilden. Ich möchte von Ihnen ganz gerne wissen, was nehmen Sie heute mit? Im Prinzip ist das eine Art Feedback-Runde. Also ich will die mal versuchen, als Le Hotla zu gestalten, als eine Art Abschluss-Le Hotla. Wir können das auch verkürzen und sagen, es ist mir jeder ihre Meinung und jeder baut auf dem anderen auf, dann bin ich der Lechotla-Leiter. Aber das würde ich ungern machen, weil jemand muss zusammenfassen. Wer würde es denn mal gerne probieren wollen? In einer großen Gruppe. Die Zusammenfassung. Es geht um mein, was nehmen Sie mit und letztendlich, was geben Sie mir mit? Möchte jemand mal testen?
Habe ich noch nicht verstanden. Also alle sagen jetzt doch einzeln und einer fasst diese 16
Meinungen zusammen, weil das ja relativ konkret ist. Einmal, was nehmen Sie mit und zum anderen... Man darf auch schreiben, ja. Ja, oder möchten Sie lieber in zwei Gruppen machen? Können wir auch machen. Nee? Ja? So direkt im Plenum und dann. Herr Kepler, möchten Sie schreiben? Eine Zusammenfassung geben? Schreiben möchten Sie nicht, aber das verstehe ich auch. Also wie gesagt, die Regeln nochmal. Es ist so, er bestimmt die Gesprächsreihenfolge. Die Gesprächsreihenfolge muss nicht in der Reihe sein. Er muss nur dafür Sorge tragen, dass jeder gehört wird. Und zum anderen muss er dafür Sorge tragen, dass wir einen Stick, jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen Stick finde, irgendwas, was man als Stick brauchen kann. Nehmen wir diesen roten hier. Das ist dann der Gesprächsstab als Ersatz. Normalerweise habe ich so einen langen. Und der wird dann weitergegeben. Ich bin jetzt gleich ganz leise. Denken Sie auch dran, arbeiten Sie mit Ihren Sinnen, hören Sie sich genau an, was der andere gesagt hat. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und dann lassen wir ihn zum Schluss mal zusammenfassen. Also, Frage ist ganz einfach, was nehmen Sie mit und was geben Sie mir mit damit? Schönes Wortspiel. Danke. Ja, ganz lieben Dank. Ich werde die Fragen noch beantworten, die dort waren. Natürlich, wir gehen an Führungskräfte in erster Linie heran. Das waren Sie, ich glaube, Frau Wagner, oder? Nee, Frau Nieden. Frau Nieden, ja, Herr Wagner, Frau Nieden. Wir gehen an Führungskräfte heran, weil wir die Erfahrung gemacht haben, je höher wir einsteigen, desto besser lässt es sich in eine Firma implementieren. Wenn ich bei den Mitarbeitern beginne und ich stoße auf Widerstand von oben, komme ich nicht weit. Und das Problem ist eben halt immer, dass diese Führungskräfte erstmal zu überzeugen, dass sie damit ein Instrument in die Hand bekommen, mit dem sie ihre Firma wirklich nach vorne treiben können und andere Werte, eine andere Kultur auch zu etablieren. Das ist also das, was passiert, aber da müssen wir wirklich oben einsteigen. Und das ist auch die Schwierigkeit, die wir häufig haben. Alles klar, bis morgen. Dann waren aber noch so ein paar andere Dinge. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Da waren noch irgendwelche Anmerkungen, die ich angehe. Ah, die Historie wollte ich noch eingehen. Die Frage kam immer die rote Faden. Wieso erst jetzt? Also die Historie ist in Südafrika auf Nelson Mandela zurückzuführen. Der kam 1994 aus dem Gefängnis und war sofort Präsident. Natürlich hatte der im Hintergrund seine Leute, die kamen jetzt in die Administration oder wollten in die Administration rein. Auf der anderen Seite waren aber die weißen, ja, bestehende Administration auch da. Mit all ihren Vorurteilen, mit all ihren Gedankengängen. Und auf der anderen Seite diese, ich sag mal, wilden Schwarzen, die von Administration keine Ahnung hatten, teilweise im Ausland vielleicht studiert hatten, ganz andere Ideen, ganz andere Vorstellungen hatten. Und die Ideen, die dort entstanden, waren eben, aber wie kriegen wir denn die jetzt allein. Wie kriegen wir die denn jetzt in eine Richtung, dass der südafrikanische Staat nicht in Rauch aufgeht, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie verhindern wir einen Bürgerkrieg? Und auf dieser Basis sind diese Ideen aufgegriffen worden, aus dem Kral wirklich. Und die sind da reingebracht worden. Hat man einfach probiert, mit einfachsten Gesprächstechniken die Leute an einen runden Tisch zu kriegen und Commitment zu erzeugen, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Da liegen die Ursprünge. Und das ist dann ritualisiert worden, eine Gruppe von Leuten an der Universität von Cape Town und Johannesburg, an zwei verschiedenen Universitäten, die haben sich damals zusammengetan und haben dann diese Programme entwickelt. Das ist jetzt die dritte Version, die da läuft. Und die haben angefangen 2002 oder sowas in Südafrika klein damit zu arbeiten, waren sehr erfolgreich und haben gesagt, das müssen wir in die Welt tragen. Haben also eine gewisse Mission entwickelt. Und seitdem beginnt es zu laufen. Es läuft zurzeit verstärkt in den angelsächsischsprachigen Ländern. Interessanterweise in Amerika noch nicht. Dort gibt es noch keinen Global Partner. Es gibt Global Partner zurzeit in UK, also in England, in Indien, Australien, Dubai, also der ganze Nahe Osten fängt an und Südafrika ganz stark. In Südafrika tut sich enorm viel und bei ganz vielen Firmen auch, von mittelständischen bis wirklich Großkonzernen. Und die letzten, die jetzt zugeschlagen haben und das weltweit einsetzen wird oder ist Visa International, die gesagt haben, nach dieser ganzen Bankenkrise, wir müssen mal andere Wege gehen und die das jetzt verstärkt einsetzen, um ihre ganze Führungskultur, ihre Unternehmenskultur zu verändern. Aber das nur so mal, was historisch da im Hintergrund steht. Und wie gesagt, die Methode ist natürlich uralt. Die gab es bei uns auch schon in der Bronzezeit. Wir haben sie nur irgendwann verloren. Das ist das Thema. Sie ist verloren gegangen durch die kulturelle Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Durch Entwicklungen. Jetzt momentan entwickelt sich die Zeit wieder hin, dass man ja sagt, okay, da geht so viel kaputt. Wir haben eine Finanzkrise gehabt. Wir haben, es sprechen von Werteverlusten. Das ist ja kein Werteverlust. Das sind ja einfach nur Verschiebungen von Werten. Oder es werden bestimmte Werte wieder in den Vordergrund gerückt. Das heißt, das Denken verändert sich auch bei Menschen. Interessanterweise bei vielen Führungskräften ja nicht, weil sonst hätten wir die Diskussion über Boni und andere Zahlungen, die jetzt schon wieder ankommen, die hätten wir ja sonst nicht. Also da hat sich noch nicht so viel getan, aber es tut sich bei einigen Leuten schon etwas und wenn man sich ein bisschen mit Spiral Dynamics oder so weiter auseinandersetzt, oder Graves, Wertemodelle von Graves, wo der ja festgestellt hat, haben scheint, es gibt Veränderungen immer wieder in Zyklen in der menschlichen Entwicklung über die letzten Jahrtausende. Da sagen die Wissenschaftler, die an diesen Modellen arbeiten in den USA und woanders, dass wir momentan an der Schwelle stehen, wo gerade wieder eine Veränderung stattfindet. Wobei man nicht sich das vorstellen kann, das ist jetzt wie, als wenn ich einen Schalter umlege, sondern es sind Veränderungen, diese Wertesysteme verändern sich im Laufe der Zeit immer wieder gleitend. Das heißt, wir haben heute ja auch noch im Urwald, sag ich mal, rote Systeme laufen, die einfach Jäger und Sammler sind. Und gleichzeitig haben wir in der Menschheit aber auch schon Nachhaltigkeit und systemisch denkende Menschen herumlaufen. Also insofern die Verteilung, wie viele so denken, bestimmt letztendlich, wie die Gesellschaft insgesamt sich entwickelt. Wenn ich also in einem Wertesystem bin, wo wir alle Jäger und Sammler sind, wäre unser Denken ganz anders. Aber durch die Entwicklung, die wir alle immer wieder durchmachen, die Menschheit auch immer wieder im Laufe der Jahre durchmacht, wir haben ja Epochen, wir sprechen ja auch in der Historie, in der Geschichte von Epochen. Und man kann dort sehen, wie sich dort Denken und Handeln verändert hat. Das alles spielt eine Rolle mit. Und deswegen denke ich, dass gerade, vielleicht beantwortet das so ein bisschen die Frage, warum jetzt gerade so eine einfache Methode plötzlich wieder aufkaufen kann. Die hatten wir zwar schon mal, aber die kommt jetzt plötzlich wieder, aber in einem anderen Kontext. Das ist ähnlich wie Mode. Mode kommt auch irgendwo immer wieder, nur die Stoffe verändern sich, die Farben verändern sich ein bisschen, aber insgesamt verändert sich immer wieder mal ein bisschen. Und deswegen erkennen wir auch immer wieder ganz viel wieder. Aber ich glaube, wir müssen langsam zu Ende kommen. Ne? Ich könnte also stundenlang erzählen. Also,
Ja, also zunächst einmal ganz herzlichen Dank bei dir, dass du uns das ganz wunderbar vorgestellt hast.